Willkommen zu Sprechzeit, dem Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Wir sprechen heute mit Professor Philipp Oswald über sein frisches Buch Bauen im Nationalen Haus, Architektur als Identitätspolitik. Für Sie am Mikro Marlena Multhaupt und Philipp Oswald, Professor für Architekturtheorie und Entwerf an der Universität Kassel. Herzlich willkommen. In einem kurzen Satz, worum geht es in Ihrem Buch Bauen am Nationalen Haus?
Es geht darum, dass die Rekonstruktionsvorhaben der letzten Jahrzehnte meines Erachtens nicht nur Fragen von Stadtreparatur und Schönheit sind, sondern dass sie versuchen, ein anderes Geschichtsverständnis durchzusetzen, das ich selber recht problematisch finde.
Sie betrachten in diesem Buch also 5 prominente Rekonstruktionsprojekte der letzten 40 Jahre, die Potsdamer Garnisonkirche, dann das Berliner Schloss, /Humboldt-Forum, die Frankfurter Neue Altstadt und Paulskirche sowie die Bauhausmeisterhäuser in Dessau. Wie entstand genau diese Auswahl?
Ja, das Buch ist ja schon, das muss man ja ehrlich sagen, nicht in einem Guss entstanden, sondern es baut auf, zu guten Teilen auf Aufsätzen, die ich in den letzten Jahren geschrieben habe. Und zu all diesen Projekten habe ich einen persönlichen Bezug, also indem ich entweder selber mitverantwortlich war bei den Meisterhäusern in Dessau und bei den anderen, indem ich in die Debatten mich eingebracht habe, manchmal relativ intensiv, manchmal aber auch nur im Rahmen eines Textes, wie bei der Paulskirche.
Sie führen an, dass Rekonstruktionen wichtiger Gebäude und Monumente schon immer gab und in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich vermehrt. Aber was hat sich seit 1980 verändert, dass Sie sich entschieden haben, Projekte seit dieser Zeit zu betrachten?
Was sich verändert hat, ist, dass sozusagen in den 80er Jahren, vor allem in Westdeutschland, der Wiederaufbau der Kriegsschäden eigentlich abgeschlossen war. Und Rekonstruktionen seitdem nicht mehr sind, sagen Kriegsbrachen zu füllen, sondern es geht darum, die Gestaltung, die nach 1945 gefunden worden ist, sozusagen zu revidieren, also sozusagen abzureißen und durch Neubauten zu ersetzen. Das ist das eine, was anders geworden ist. Das andere ist auch die Art, wie man rekonstruiert. Also ich sage immer, dass sozusagen auch mangels besserer Überlieferung natürlich früher Rekonstruktion immer eine Aneignung eines historischen Zustandes, der verloren gegangen ist, war durch die Gegenwart. Man auch gar nicht so genau wusste, wie ein Gebäude aussieht und dann sagen eigentlich eine Interpretation, wenn man zum Beispiel guckt, wie hat Karl Friedrich Schinkel rekonstruiert. Jetzt seit einigen Jahrzehnten findet die Rekonstruktion anhand von Fotografien statt. Also man hat historische Fotografien der verlorenen Bauten. Und der heutige Anspruch ist, sagen, dass diese Nachbauten dem äußeren Bild nach dem Foto entsprechen. Und das ist etwas deutlich anderes.
Sie sprechen außerdem von einem Kulturkampf, der diese Projekte umgibt. Wie zeigt sich das in der Architektur oder auch den Planungsentscheidungen?
Es gibt einerseits eben halt die Vertreter, die sehr orthodox für den originalgetreuen Wiederaufbau, wie es heißt, sich einsetzen und wo sich eben halt so mein Verständnis, Fragen von Stadtreparatur und Schönheit mit identitätspolitischen Fragen verbindet. Also wo man zum einen so tun will, als hätte es nie die Schmerzen der Geschichte gegeben, also wie zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg oder andere, oder die deutsche Teilung, die DDR-Diktatur und so weiter. Und wo man eben halt auch eine Sehnsucht hat nach einer tieferen deutschen Geschichte, die vor 1949 zurückgreift, eben halt auch vor 1919 und die eigentlich gerade, also sagen die Zeiten der Monarchie von 1919 dazu einen Bezug aufbaut und diese Zeiten eigentlich auch idealisiert.
Wie kann es denn dazu kommen, dass sich also diese Projekte oder insbesondere die Garnisonkirche und das Humboldt-Forum, diese Projekte unter Leitung oder zumindest starker Einflussnahme rechtsextremer Akteure trotz Protest und Gegenstimmen, von denen Sie ja eine sehr aktive waren, so haben durchsetzen können?
Naja, es ist schon so, dass diese Projekte auch zu guten Teilen aus der gesellschaftlichen Mitte hergetragen wird. Also sozusagen, es waren in all diesen Fällen auch vor allem SPD-Politiker, die da eine wichtige Rolle spielten, was natürlich verblüfft. Und die Fälle unterscheiden sich auch. Also sozusagen in Potsdam ist es tatsächlich so, dass das Projekt zurückgeht auf einen rechtsextremen Bundeswehroffizier, der das sozusagen die Idee hatte und dann dafür geworben hatte und dann am Ende die Kirche das Projekt übernommen hat und realisierte. Und noch realisiert, es ist noch nicht zum Abgeschlossen. Beim Berliner Schloss ist es nicht sozusagen jetzt eine rechtsradikale Idee. Das wäre falsch. Es gab eben halt die Mitwirkung von Rechtsradikalen von Anfang an. Das ist schon verstörend genug. Das konnte ich dann in meinen neueren Recherchen feststellen. Also nicht nur Spender, sondern auch durchaus auch Mitglieder und auch Funktionsträger des Vereins, die aus eben halt rechtsradikale Positionen vertreten haben. Das war beim Berliner Schloss so. In Frankfurt wiederum ist die Sache nochmal anders. Ich glaube, dass, also und sehe ich es auch etwas anders als Stefan Trübi, es ist nicht eine rechtsradikale Idee gewesen. Man hat in Frankfurt einen Wiederaufbau der Altstadt, so wie auch man in Berlin den Wiederaufbau des Schlosses eigentlich von Anfang an diskutiert nach der Zerstörung. Es war zwar eine rechtspopulistische lokale Partei, der Bürgerfraktion oder so wie die heißt, die den ersten Antrag dann dazu in den 90er Jahren eingebracht hatte, aber es war schon auch in den anderen Parteien Gespräch. Man hat dann diesen Antrag abgelehnt, aber am Ende dann doch genau das gemacht, was auch dieser Antrag vorgesehen hat.
Spätestens im Kapitel über die Bauhausmeisterhäuser in Dessau, deren Wiederaufbau ja stattfand, als Sie selbst Leiter der Stiftung Bauhaus Dessau waren, wird deutlich, dass Sie gar nicht so ganz rigoros gegen einen Wiederaufbau sind. Welche Bedingungen sind denn für Sie wichtig, dass Sie so ein Projekt in Anführungszeichen gutheißen?
Da geht es mir um nicht die Frage des Obs, sondern des Wies. Und das kann man sicherlich auf jedes Baukörper beziehen, wobei ich jetzt sicherlich die Garnisonkirche nicht rekonstruiert hätte. Das ist, hat auch nochmal was mit der Symbolbedeutung des historischen Gebäudes zu tun. Das ist bei der Garnisonkirche in Potsdam besonders arg. Das kann man dann im Buch nachlesen. Aber normalerweise geht es für mich einfach darum, dass man nicht so tut, als hätte es keine Verwerfung zwischendurch gegeben. Und dafür gibt es ja auch tolle Beispiele. Also wenn man jetzt denkt an die Pinakothek in München, die ich jetzt im Buch nicht groß thematisiere, wo eben halt der, also die war auch nicht gänzlich zerstört, aber hatte einen erheblichen Bombenschaden und dann hat man das halt so wieder aufgebaut, dass der zerstörte Teil dann in Ziegelbauweise unverputzt, man hat auch die Struktur verändert, aber es ist für jeden deutlich sehbar, es hat hier einen Bruch gegeben, das Gebäude ist zwar repariert worden, in Anführungsstrichen geheilt worden vielleicht, aber der Bruch ist sichtbar. Und ich glaube, dass jede Rekonstruktion eines verlorenen Gebäudes, also fände ich es sinnvoll, dass man, also gerade wenn es auch eine politische Bedeutung hat, und das ist ja in Deutschland meist der Fall, dass man diese erkennen kann durch diese Verweise auf die sozusagen Zerstörung. Wir haben in Dessau, haben ja die Architekten, BFM-Architekten, das sozusagen den Ursprungsbau abstrahiert. Und es ist für jeden ersichtlich, dass es nicht der Bau von 1920 ist. Und dadurch gibt es diese Irritation und man fragt sich, was ist da eigentlich los? Das ist eine Form. Und ich glaube, es geht auch darum, das wollen wir jetzt auch vorschlagen fürs Berliner Schloss, so im Nachgang, auch unterschiedliche Geschichtsspuren zu vergegenwärtigen. Üblicherweise wird bei der Rekonstruktion ein Idealzustand genommen, der kann auch fiktiv sein, der ist manchmal gar nicht so richtig real, der dann sozusagen als das absolut Richtige gesehen wird. Und die Gebäude, die ja zerstört und dann auch rekonstruiert werden, haben ja in der Regel doch eine längere Geschichte, Baugeschichte, Nutzungsgeschichte, auch Umbaugeschichte. Und es ist natürlich für ein Geschichtsverständnis wertvoll, diese unterschiedlichen Zeitebenen auch präsent zu halten. Das ermöglicht auch erst ein vielfältiges Erinnern, unterschiedliche Zugänge zur Geschichte, auch unterschiedliche Geschichtserzählungen. Das ist das, was für mich wichtig wäre.
Denken Sie, es wird mehr Projekte in den nächsten Jahren geben, die so angehaucht sind wie die Garnisonkirche oder das Berliner Schloss, also eine ideale Version dieses Gebäudes wieder aufbauen? Also Sie haben zum Beispiel das Marx-Engels-Forum erwähnt. Und was müssen wir machen, damit es in Anführungszeichen richtig verläuft oder die richtigen Botschaften vermittelt?
Ja, das ist natürlich eine gesellschaftliche Auseinandersetzung. Ich habe jetzt auch keinen Überblick, was in Deutschland alles passiert. Und das ist ja auch nicht nur ein deutsches Phänomen, es ist ein internationales Phänomen. Aber in Berlin zum Beispiel ist es so, dass es tatsächlich jetzt um den Molkenmarkt gerungen wird. Das Areal im Marx-Engels-Forum, da gibt es zwar solche Ideen, die sind aber momentan gar nicht diskutabel, aber das kann sich natürlich auch ändern. Und beim Molkenmarkt haben wir eigentlich genau dieses Problem, dass sozusagen dieser Irrsinn, der in der Frankfurter Altstadt praktiziert worden ist, sozusagen als Vorbild genommen wird und man dort ähnlich vorgehen will, wo es meines Erachtens halt sehr stark um so eine Symbolpolitik gibt, die andere Fragen auch des Städtebaus völlig außen vor lässt. Und insofern gibt es, und es gibt natürlich auch diese Lobbygruppen, also es gibt ja diese, auch diese Blogs wie zum Beispiel Stadtbild Deutschland oder auch jetzt Architektur Rebellion. Also gerade auf Social Media findet sich da einiges, die versuchen Akteure, die solche Sachen gut finden, zu vernetzen und Projekte auch nach wie vor vorzuschlagen und durchzudrücken.
Was können wir, also sowohl die Fachwelt als auch die Zivilgesellschaft, tun, damit Projekte eben nicht in dieser Art und Weise umgesetzt werden? Wie hat es zum Beispiel in Frankfurt funktioniert, dass die Sanierung der Paulskirche jetzt nicht von rechten Akteuren eingenommen wird?
Ja, das ist interessant. In Frankfurt, also da ist ja sozusagen diese Widersprüchlichkeit, dass man diese Altstadt gemacht hat, aber sich bezüglich der Paulskirche weitestgehend einig war. Es gab schon mal in den 80er Jahren vom damaligen CDU-Oberbürgermeister Walter Wallmann den Anlauf, die Paulskirche in den Zustand des 18. Jahrhunderts zurückzuversetzen. Das ist damals an der Denkmalpflege gescheitert. Heute war auch die Stadtpolitik, es ist ein gewisser Lokalstolz. Da ist auch so die Spannung, das war ja eine Idee jetzt von Kulturstaatsministerin Grütters und Bundespräsident Steinmeier, das zu ändern. Aber die Frankfurter waren sich dann doch erstaunlich einig, jetzt mal abgesehen von AfD-Vertretern, dass das eine schlechte Idee ist und dass man das nicht machen will. Da hat es sozusagen irgendwie so ein bisschen Bund versus Lokal funktioniert. Das erforderte auch keine großen Bürgerproteste. Das ist in anderen Fällen anders. Ich glaube, erstmal ist es, glaube ich, wichtig, dass also diese ideologische und politische Dimension von diesen Rekonstruktionsprojekten wird ja immer verschwiegen. Und ich glaube, erstmal ist es ja wichtig, dafür sensibel zu sein, das auch wahrzunehmen und darüber auch eine gesellschaftliche Auseinandersetzung zu führen. Welche Werte wollen wir heute präsentieren? Was bedeuten diese historischen Bauten? Wie können wir uns sie aneignen in einer Form, dass damit auch unsere heutigen Werte nicht konterkariert werden? Das ist relativ schlicht und das nicht nur einfach unter, ach, ist ja schön und alt, irgendwie sozusagen abzunicken. Natürlich gehört auch dazu zu gucken, wer ist denn daran beteiligt und wer macht da mit. Da hoffe ich, dass jetzt auch diese Recherchen und Aufdeckungen dieser Akteursstrukturen dazu führen, dass man da genauer hinguckt. Ich würde aber auch empfehlen, dass man jetzt nicht in so einen Lagerkampf komplett verfällt. Also es gab in den 1920er Jahren in Berlin den sogenannten Zehlendorfer Dächerstreit. Und da meinten die Modernisten, also es muss immer Flachdach sein und das nur wäre modern und funktional. Und die konservativen Kräften meinten, also es müsste immer Satteldach sein, weil das wäre eigentlich das, was die Tradition uns gebietet und das eigentliche sagen Deutsche, also das hatte dann auch schnell völkische Töne bekommen. Und ich glaube, das brauchen wir nicht zu wiederholen, diese Absurdität. Das heißt, ich glaube, es ist auch für Leute, es ist auch gut, eine Offenheit zu haben, dass man auch historische Beute rekonstruieren kann und es nicht pauschal ablehnt, aber über das Wie streitet und nicht Frage des Obs.
Zu guter Letzt, Sie waren ja jahrzehntelang eigentlich Teil eines aktiven Widerstands gegen die Rekonstruktion der Garnisonkirche. Und es ist sicher frustrierend, diese Vorgänge mitzuerleben und nicht die gewünschten Veränderungen oder Ziele zu erreichen. Was inspiriert Sie denn, weiterzumachen?
Naja, die Fälle sind ja unterschiedlich. Bei der Paulskirche habe ich einen Aufsatz geschrieben, der schon, glaube ich, auch einen gewissen Einfluss auf die Debatte hatte. Das war erfreulich. Also der war sicherlich Teil auch dieser Bewusstwerdung in Frankfurt. Also jedenfalls hat man mir das zurückgespiegelt. Das ist immer schwer einzuschätzen. Man merkt nicht, was er... Auch in Berlin, also sozusagen das mit dem Schloss ist natürlich schon extrem ärgerlich. Aber immerhin ist es mir ja mit anderen gelungen, 2004 die kulturelle Zwischennutzung des Palastes durchzusetzen. Und das war schon auch wichtig. Das hat schon auch sich in vielen Köpfen festgesetzt, war auch ein Beispiel, dass man sowas erreichen kann und was das bewirken kann. Also war sozusagen in so einer frühen Phase auch das Modell der Zwischennutzung auch an so einem sehr prominenten Ort durchzusetzen, mal unabhängig von der Geschichte des Ortes. Also insofern verbinde ich jetzt mit diesem Auseinandersetzung um diesen Ort nicht nur vergebliche Mühen, sondern schon auch wichtige Erfolge. Und allein auch diese Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, dafür eine Sensibilität zu erreichen, ist für mich auch ein Wert, auch wenn das physische Gebäude erstmal nicht davon verändert ist, was wir aber jetzt bemühen uns drum. Bei der Garnisonkirche in Potsdam ist der Fall nochmal anders. Ich bin da auch erst spät, ist nun auch jetzt schon wiederum 7, 8 Jahre her dazugekommen. Es gab Leute, die hatten da von Anfang an, ab 1990, Widerstand geleistet. Ich bin da ein bisschen wie die also ein bisschen zufällig dann später in diesen Protest eingetreten. Und der ist auch nicht wirkungslos, auch wenn jetzt da der Kirchturm im Rohbau steht. Es gibt immerhin jetzt ein Bemühen der Stadtpolitik, dort zu einer Kompromisslösung zu kommen, die beide Seiten irgendwie mitnimmt. Ob das funktioniert oder nicht, steht noch in den Sternen. Insofern bleibt es weiter eine Notwendigkeit des Protestes und der Aufklärung. Aber ich habe da noch eine gewisse Hoffnung, dass wir da auch zumindest einen gewissen Teilerfolg erzielen können. Und das wäre schon viel wert.
Vielen Dank, Professor Oswald, dass Sie bei uns waren und über Ihr Buch Bauen am Nationalen Haus, Architektur als Identitätspolitik gesprochen haben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja, und vielen Dank für Ihr Interesse.